Der Camino Portugués ist geschafft. In 8 Folgen sind wir zusammen an 13 Tagen fast 300 Kilometer den Küstenweg von Porto nach Santiago gelaufen. Heute machen wir den Kassensturz. Was hat die Reise gekostet? Was nehme ich davon mit und was hätte man anders machen können? Mein Name ist Nicola und ich freue mich, dass du dir nach all den Kilometern auch noch die Bonusfolge gibst.
Planet AFK, der Pilgerpodcast für Einsteiger. Von und mit Nicola Platzek. Bonusfolge: Kassensturz und Fazit. Was hat es gebracht und wie war es wirklich?
Buenos dias zusammen. Ich hatte ja noch den Kassensturz versprochen und genau darum wollen wir uns heute kümmern. Es ist eine Bonusfolge, deswegen werde ich jetzt auch nicht wieder groß noch ein Recap machen, was genau alles in den letzten 8 Folgen passiert ist. Falls du einfach so jetzt hier reingehört hast, weil du warum auch immer auf diese Folge gestoßen bist, bist du natürlich herzlich eingeladen, die anderen Folgen nochmal anzuhören. Ich habe dort in Folge 1 bis 3 ein bisschen was zur Vorbereitung auf den Jakobsweg als Einsteiger erklärt und erzählt und wie ich das gemacht habe. Habe ein bisschen was über die Geschichte des Jakobsweges erzählt und Tipps dazu gegeben, wie man sich darauf vorbereiten kann. Teil dessen war zum Beispiel auch eine sehr detaillierte Packliste. Die gucken wir uns heute nochmal so ein bisschen an und prüfen mal, was davon denn genau jetzt auch wirklich in Benutzung war. Und in Folge 4 bis 8 habe ich dann meinen Jakobsweg ein bisschen nacherzählt für entweder Menschen, die ihn auch schon mal gegangen sind und sich vielleicht anhand solcher Geschichten und Erzählungen ein bisschen an ihren eigenen Camino zurückerinnern oder eben für Menschen, die sich gar nicht so richtig vorstellen können, wie so ein Jakobsweg überhaupt abläuft. Auch da hört ihr Folgen gerne hoch und runter. Ich freue mich über jeden Klick. Ich freue mich auch über jeden Like, jede Bewertung und ja, vor allen Dingen natürlich jede Empfehlung, die dafür sorgt, dass diese kleine Podcast-Community vielleicht noch etwas weiter anwächst. Das würde mich mega freuen.
Wie lang war der Weg?
Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich es schaffe, mich heute angenehm kurz zu halten, denn ja, bei den letzten Folgen waren da so ein paar kleine Ausreißer dabei, aber ja, irgendwie wollte ich es dann auch mal langsam zu Ende erzählen, insofern schön, dass ihr das durchgehalten habt. Und schön, dass ich den Weg durchgehalten habe. Ne? Ich bin ja gestartet mit einer Fußverletzung und war mir da gar nicht so sicher. Also ne, hätte ja auch gut wirklich sein können, dass ich danach den ersten 10 Kilometern sage, hör mal, ist schön, aber es geht einfach nicht. Es war aber tatsächlich auch eine kleine Errungenschaft für mich, am Anfang der Reise dann schon sagen zu können, ich mache es aber trotzdem. Weil ich glaube, in anderen Situationen in meinem Leben hätte ich dann wahrscheinlich irgendwie gesagt, ach, nee, ich schieb das vorsichtshalber nochmal und das ist ja doof, wenn ich dann sonst da unten bin, was mache ich denn dann und so. Und ich war mir da einfach so bewusst darüber, dass die richtige Herangehensweise eigentlich nur sein kann, es trotzdem zu versuchen und mit den Problemen, die sich dann ergeben, andere Lösungen zu finden. Und das hat tatsächlich ja schon ja, ganz am Anfang der Reise gut getan und noch viel weiter davor hat es mir natürlich gut getan, mich in diesem sehr dunklen Winter mit der Planung und der Vorfreude auf den Camino zu beschäftigen. Also allein dafür würde ich es schon empfehlen, wenn man sagt, mir fällt hier sowieso immer so ein bisschen die Decke auf den Kopf und ich bräuchte mal irgendwie ein neues Hobby, mit dem ich mich unheimlich viel beschäftigen kann. Genau, gibt viel zu dem Thema. Also an der Stelle kann ich es auf jeden Fall schon mal weiterempfehlen. Ich bin mit meinen 13 Aktivitätstagen, würde ich sie jetzt mal nennen. Ich habe keinen Tag Pause gemacht. Das hatte ich mir ja so ein bisschen in der Planung irgendwie offen gehalten, ob ich irgendwie auch mal einen Off-Day mache, weil ich mich da ja noch gar nicht so selber auch kannte, wie mein Körper da irgendwie drauf reagiert, wenn man eben die ganzen Tage hintereinander eine relativ gleichbleibende Aktionsrate irgendwie hat. Und bin dann dementsprechend mit den 13 Tagen, die ich dann wirklich am Stück gegangen bin, auf 290 Kilometer Gesamtstrecke gekommen. Und darin enthalten waren 2850 Höhenmeter. Das hatte mich in Santiago ja ein bisschen gewurmt, dass ich dann, als ich das so alles zusammenzählte, merkte, oh, ja, 290, na, es ist nur eine Zahl, aber ich hätte mich tatsächlich doch schon ein bisschen mehr gefreut, wenn die 300 da auf dem Display irgendwie erschienen wäre. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich irgendwie so ein, Männerding oder so. Aber den Ehrgeiz hatte ich ursprünglich schon. Ich hatte ja dann in der letzten Folge noch erzählt, dass als ich am Flughafen in Porto wieder war und dort den ganzen Abend noch Zeit hatte, mir ja dann einfach meinen Rucksack nochmal aufgesetzt habe und zu einem Aussichtspunkt, zu einem Planespotter-Aussichtspunkt gegangen bin, der ja leider ein totaler Reinfall war, aber dadurch dann nochmal 12 Kilometer gemacht habe und mir seitdem einfach hier, ich habe es mir so in Klammern dahinter geschrieben, mit Flughafenausflug 302 Kilometer. Ja, ist wirklich bescheuert, ne? Ob da jetzt 290 oder 302 steht, aber naja.
War der Weg schön?
So zur Frage, wie es denn jetzt wirklich war, also wie der Weg und so war, das ist ja irgendwie gar nicht so einfach zu beantworten. Ich kann ja jetzt hier schlecht andere Jakobswege noch zum Vergleich heranziehen, weil es eben mein erster Jakobsweg war. Und auch meine sonstigen Wandererfahrungen sind eher an den Zehen eines Fußes abzuzählen. Und deswegen kommt es, glaube ich, sehr stark darauf an, was man denn eigentlich von dem Weg erwartet und zu was für einer Zielgruppe man gehört. Ich würde diesen Küstenweg, den portugiesischen Küstenweg, auf jeden Fall niemandem empfehlen, der ein absoluter Naturwanderer ist und sagt, er möchte gerne so viel Zeit wie möglich in der Natur verbringen. Dafür geht man nämlich viel zu viele Kilometer einfach wirklich, jetzt nicht nur über Asphalt und Landstraße, aber tatsächlich, ja, ist der Anteil schon wirklich sehr hoch und Spazierwege am Meer entlang oder so sind ja jetzt nicht das, was jemand sucht, der sagt, er möchte gerne möglichst abgeschieden sein. Deswegen für Leute, die für sich selber wissen, dass sie absolute Naturfreunde sind oder so, kann man auf jeden Fall schon mal sagen, das ist dann, glaube ich, nicht der richtige Weg. Und eigentlich auch genauso für Leute, die da drin jetzt eine unglaublich tolle und repräsentative sportliche Herausforderung suchen. Ich meine, klar, du kannst auch sagen, ich laufe die 290 Kilometer nicht in 13 Tagen, sondern in, in 7. Ja, dann hast du auch irgendwie eine krasse sportliche Herausforderung. Aber ja, ich denke mal, dass es auch dafür eigentlich dann Ziele gäbe, die wirklich noch ein bisschen besser geeignet wären. Sportlich gesehen und ich sag mal, was die natürliche Schönheit der Strecke betrifft, gibt es auf jeden Fall bessere Strecken. Was nicht heißt, dass es das beides nicht hat. Also es gibt dann eben doch auch Passagen, die, ja, wo dann auch Freunde dessen irgendwie auf ihre Kosten kommen. Ich bin ja jetzt auch ein Mensch, der durchaus mal streckenweise die sportliche Herausforderung sucht oder eigentlich auch natürliche Wege sehr gerne mag und jetzt nicht immer unbedingt inmitten der Zivilisation sein muss. Für meinen Teil hatte da Passagen drin, die mir das geben konnten, aber ja, eben nicht in einem so hohen Maße, dass ich das dieser Zielgruppe weiterempfehlen würde. Ich gehörte ja jetzt eher so ein bisschen zu der Gruppe der Menschen, die gesagt haben, ich möchte den Weg gehen, weil ich einerseits in Kontakt mit anderen kommen will, aber eben auch in Kontakt mit mir selbst kommen will und weil ich gerne ein Land sehen möchte, was ich bis jetzt noch nicht kannte. Oder sagen wir, Ausschnitte eines Landes sehen wollte, was ich bis jetzt nicht kannte. Und hatte mich ein bisschen so auf ein Potpourri aus diesen ganzen wilden Möglichkeiten irgendwie gefreut. Und ich muss ehrlich sagen, genau das habe ich bekommen. Rückblickend betrachtet würde ich dann eben auch gar nicht mal sagen, dass die Etappen, die jetzt hauptsächlich irgendwie an der Landstraße oder sowas lang gingen oder eben auch mal durch das eine oder andere Industriegebiet geführt haben, mich jetzt unglaublich genervt hätten oder sowas, sondern ich habe das eigentlich so dann als Eindrücke, die ich eben auf so einem Tableau geliefert bekomme, irgendwie einfach angenommen. Es gehört ja eben auch zu einem Eindruck von einem Land dazu, wenn man den denn haben möchte. Weil bei mir aber eben dann dieser Fokus einfach auch viel mehr auf der inneren Einkehr und dem Connecten mit den anderen Menschen irgendwie lag, muss ich sagen, bin ich auf dem Weg wirklich sehr auf meine Kosten gekommen. Wenn man in die erste Folge nochmal reinhört, war das ja auch tatsächlich so ein bisschen der Wunsch, den ich geäußert hatte, dass ich so eine Art Akutreha mir selber verordnen wollte mit dieser Reise. Also eben einen wertschätzenden Kontakt zu anderen Menschen zu haben und auch irgendwie sportliche Betätigung und andere Eindrücke und so. Und ich glaube eigentlich, dass die Strecke dafür wirklich einfach perfekt war.
Quanta Costa Kollege, was kostet der Spaß?
In die Richtung ging auch eine Frage, die mir ein sehr netter Arbeitskollege irgendwie gestellt hatte, als ich darüber erzählte, dass das ja wahrscheinlich eine sehr günstige Art und Weise ist, Urlaub zu machen. Und ich bin mir da bis heute eigentlich nicht so sicher. Also es kommt mit Sicherheit drauf an, wie man das Ganze gestaltet. Ich hatte mal vorher auch dann natürlich irgendwie auch gelesen, was andere so sagen, was sie da irgendwie ausgeben. Und ich muss sagen, das geht ja da wirklich so krass auseinander. Also es gibt dann so richtige Puristen, die schon total gut im Game sind und ihre ganze Ausrüstung ganz perfekt aufeinander abgestimmt haben und so, ne? Und dann gibt es Leute, die ja ihre ganzen Übernachtungen nur im Hotel machen, weil sie vielleicht keine Lust auf Hostels oder sowas haben. Und daran sieht man schon, die Budgetempfehlungen oder so können so dermaßen auseinandergehen. Ich hatte es dann irgendwann mal so ein bisschen an die KI gegeben und der liebe Herr ChatGPT sagte dann, dass wenn man Low-Budget reisen würde und eben sich sehr beschränken würde und so, dann wäre es inklusive eben auch An- und Abreise und sowas bei 500 bis 900 Euro irgendwie möglich. Und wenn man ein bisschen komfortabler unterwegs wäre, dann hatte er mir so eine Rechnung ausgespuckt, da kam man dann so auf 900 bis 1200 Euro, also aber dann auch immer inklusive Flügen und Unterkünften und Verpflegung. Also wie man diese 500 bis 900 machen kann, das muss auch irgendwie gehen, weil der Paolo, den ich damals getroffen hatte in Combado, der das fette Pferd gesehen hatte, der sagte ja auch, dass er eben in Lissabon gestartet ist, um den Camino zu machen und dass eben für ihn eine sehr günstige Art und Weise wäre, Urlaub zu machen. Der schläft allerdings dann auch einfach viel im Zelt. Und ich muss sagen, das kann ich mir schon auch vorstellen und würde mich auch gerne mit Leuten unterhalten, die diese Art von Wanderreisen machen, ne? Inwiefern sich das dann halt nochmal wieder unterscheidet und auf welche Sachen man da achten muss. Und ich will das auf jeden Fall ausprobieren. Aber das wäre jetzt für mich in dem Fall ja, also das stand jetzt irgendwie überhaupt nicht auf der Agenda. Also was meine Endabrechnung betrifft, ich habe mal wirklich alles zusammengetragen und aufgeschrieben. Ich gehe jetzt natürlich hier nicht jeden Punkt durch, also nicht jeden Ohrstöpsel, den ich mir gekauft habe. Der taucht hier zwar in der Rechnung auf, aber ich glaube, wenn ich das jetzt alles durchgehe, dann ist die Folge am Schluss doch wieder 2 Stunden lang. Man kann aber auf jeden Fall mal über die verschiedenen Kategorien drüber gucken. Ich hatte ja mir Sachen gekauft, von eben E-Books bis Schuhe, bis ein Handtuch, Reisezahnbürsten, die Noise-Canceling-Kopfhörer, die Ride Socks, die guten, die Sport-Smartwatch steht auch mit auf der Liste hier drauf. Dann war ich noch diverse Male unter anderem bei Globetrotter und Decathlon und habe da auch immer noch mal wieder irgendwie Kleinkram mitgenommen und sowas, ne? Und mit diesen ganzen Einkäufen bin ich auf knapp über 1000 Euro gekommen. Das klingt jetzt erstmal viel, ist aber einerseits natürlich schon auch eine gewisse Grundausstattung, weil ich die allermeisten Sachen, gerade so jetzt so an Kleinkram und so, ja gar nicht hatte. Auf der anderen Seite kann dieser Betrag auf jeden Fall noch sehr schnell viel weiter in die Höhe gehen, nämlich wenn man nicht so nette Menschen wie ich in seinem Umfeld hat, die einem die großen, teuren Sachen zum Ausprobieren auch erstmal leihen. Ne, mein Vater hat mir seinen sehr tollen Trekking-Rucksack geliehen. Der war eben ein bisschen groß. Ne, das sind, glaube ich, 65 Liter oder sowas. Also daran sieht man, dass der halt damals auch tatsächlich mit ein bisschen anderem Gepäck noch in Bergen und so unterwegs war. Also für die Art der Reise war er eigentlich ein bisschen vielleicht überdimensioniert, aber ja, habe ich natürlich trotzdem einfach sehr gerne erstmal so angenommen, weil ja, war ein sehr, sehr guter, ist ein sehr, sehr guter Rucksack für eben 0 Euro in dem Augenblick. Und natürlich meinen lieben Sebastian nochmal zu erwähnen, der mir seinen sehr guten und sehr, sehr teuren Mammut-Schlafsack geliehen hat. Daunenfeder, irgendwie sehr komprimierbar und ultraleicht. Hätte ich mir die beiden Sachen jetzt selber noch kaufen müssen, dann wären es ja locker nochmal ein paar hundert Euro mehr geworden. Der eigentliche Urlaub, also gehen wir mal davon aus, dass man den Kram irgendwie hat oder sich zusammengeliehen bekommt oder so. Für den eigentlichen Urlaub habe ich ausgegeben einmal für die Flüge ungefähr 300 Euro, für das Busticket, also das Rückfahrticket von Finisterre, was ich ja dann nicht eingelöst habe, aber dann eben von Santiago eingelöst habe bis zurück nach Porto, waren es fast 60 Euro. Ich habe ja, ein bisschen irgendwie Mobilitätsgeld jetzt noch gehabt im Sinne von U-Bahn fahren und ich habe da jetzt einfach mal, auch wenn es natürlich eher Freizeitaktivität war, diese Rundfahrt auf dem Douro auch noch mit reingerechnet. Das waren dann so 35 Euro und die Überfahrt nach Spanien von Caminha aus mit diesem Schnellboot waren auch 6 Euro. Dann kommt man so insgesamt mit diesem ganzen Mobilitätsding, also ne, Flüge, Rückfahrt, U-Bahn etc. auf knapp 420 Euro. Bei den Übernachtungen hatte ich jetzt nicht so ganz dogmatisch kalkuliert oder so, aber ich hatte mir so einen Richtwert gegeben von, guck doch mal, ob du so mit 20 Euro am Tag hinkommst. Das bedeutet dann schon, dass man entweder auch günstige Hostels nehmen muss oder eben häufiger in den Alberges schlafen sollte, weil die eben nur 10 Euro kosten. Also hätte das funktioniert und ich wäre mit 16 Tagen je 20 Euro hingekommen, dann wären das knapp 320 Euro gewesen. Hatte ich so nicht halten können, sondern etwas gerissen und bin da dann auch so auf knapp 470 Euro gelandet. Wenn ich mir die Liste angucke von Sachen, die ich bezahlt habe, sind dabei eigentlich wirklich nur ein paar kleine Ausreißer nach oben dabei. Und zwar einmal dieses sehr schöne Convento in Aguarda. Dieses alte Kloster und die sehr schöne Nacht in der, ich sag wieder, Hacienda Os Miguelinos bei Ursula und Dani in Catoida. Die beiden Übernachtungen kosteten jeweils 66 Euro und ja, waren dann eben so ein bisschen von den Sachen, die ich gemacht habe, oberpreisig. Allerdings muss man ja wirklich sagen, auch für das, was mir da geboten wurde, ja, also das sind ja keine deutschen Preise, ne? Also für 66 Euro kannst du ja hier froh sein, wenn du eine Nacht in der Garage schlafen darfst. Also insofern auch zu dem Zeitpunkt schon, als ich mir die Sachen rausgesucht hatte, war mir zwar bewusst, ah ja, okay, ich reiß jetzt hier an dem Tag irgendwie mein Budget dann etwas nach oben, aber ja, vollkommen zu Recht und absolut wert, die ganze Sache. Also Übernachtung, machen wir da jetzt nochmal einen Haken dran, das waren rund 470 Euro für 15 Übernachtungen, also knapp über 30 Euro pro Nacht. Ist jetzt auch nicht so weit weg von der 20, aber es wurde dann eben ein bisschen teurer am Schluss. Ja, und dann hatte ich eigentlich nur noch eben dementsprechend Bargeld und so für Essen und sowas dabei. Und das waren 250 Euro. Ich kann jetzt natürlich nicht genau sagen, was ich davon dann am Ende noch wieder mit nach Hause genommen habe. Vielleicht hatte ich noch 30 Euro in der Tasche oder so. Aber ja, man kann auf jeden Fall festhalten, dass die Verpflegung auf dem Weg nicht so teuer ist. Allerdings muss ich sagen, dass ich da natürlich auch, wer aufmerksam zugehört hat, jetzt nicht so richtig mit komplett gutem Beispiel immer vorangegangen bin, was die Ausgewogenheit meiner Mahlzeiten betrifft. Ich habe eben einfach hauptsächlich mich dann auch unterwegs von Handessen irgendwie ernährt und habe mir oft abends in Bäckereien oder sowas dann halt eben nochmal Empanadillas geholt und mich irgendwo draußen hingesetzt und sowas. Das ist dann natürlich noch ein bisschen günstiger, aber es gibt trotzdem, es sind keine Restaurantpreise wie in Deutschland und es gibt auch dann eben zum Beispiel die Möglichkeit, nach den sogenannten Pilgermenüs Ausschau zu halten. Das sind dann immer relativ festgelegte, einfache Menüs, die dafür aber auch nur ja, zwischen 10 und 15 Euro kosten, ist meistens dann eben an Restaurants oder Bars oder Kneipen oder so schon ausgeschrieben, dass es das gibt. Und dann setzt man sich einfach hin und sagt, ich möchte heute gerne das Pilgermenü, und dann kriegt man was dahingestellt und meistens inklusive Trinken und ja, also das finanzielle Risiko, wenn man sich darauf einlässt, ist auch überschaubar, ohne dass man jeden Tag nur Empanadillas fressen muss. So, und weil man sich Zahlen, wenn man sie hört, so gut merken kann, das ist ja Podcast-Regel Nummer 1, am besten hier die ganze Zeit nur Zahlen sagen, wiederhole ich es jetzt nochmal, beziehungsweise fasse nochmal zusammen, dass der Urlaub an sich, also Flüge, Busse, Ausflüge, Übernachtungen und Essen, da habe ich jetzt auf der Rechnung dann 1140 Euro stehen. Das ist nicht viel. Allerdings, wie gesagt, kommen dann die Anschaffungen noch dazu. Die Anschaffungen lagen bei etwas über 1000 Euro. Das bedeutet, ich hatte erstmal so von den Sachen, die ich so zusammengezählt habe oder die nachher wirklich schwarz auf weiß irgendwie aufgetaucht sind, 2161 Euro. Allerdings verheimliche ich dabei ein paar Dinge, die ich dann später noch auf meiner Kreditkartenabrechnung gefunden habe. Es waren dann eben Mitbringsel, die ich in Santiago gekauft habe oder auch mal die ein oder andere Getränkerunde, die sind dann, als wir so in dieser Pilgerklique zusammensaßen, dann auch mal ein bisschen tief geflogen. Also wahrscheinlich komme ich mit den Dingen, die ich dann wirklich auch gekauft habe und sowas, auf ungefähr 2400 Euro. Die Zahl allerdings, die natürlich interessant ist, ist die, wenn ich jetzt heute darüber nachdenke, was muss ich ausgeben, wenn ich das jetzt nochmal machen möchte und sage, ich habe die meisten Sachen schon und sowas, dann würde ich mich natürlich erstmal an den eigentlichen Reisekosten orientieren, ne? Also Unterkünften und Mobilität und sowas. Und dann kann man eben sagen, dass man so mit 1200 Euro auf jeden Fall irgendwie hinkommt und trotzdem auch jeden Tag eine Kleinigkeit zu essen hat. Was waren meine Einsparpotenziale? Also natürlich hatte ich sehr viel, das ist ja auch ein bisschen durchgeklungen, sehr viel Kaffee mir auf dem Weg gekauft. Allerdings ja, kostet er da auch nicht viel, ne? Also es gab mal das ein oder andere etwas teurere Kaffee, wo ich mich auch hingesetzt habe und gesagt habe, so jetzt genieße ich aber auch mal die Aussicht und so und mir jetzt nicht wieder irgendwie am Tankstellenautomaten eingezogen habe und mich an die nächste Wiese gestellt habe oder sowas. Na klar, an solchen Sachen kann man sparen, wenn man das möchte. Ich hätte bei den Unterkünften noch mehr sparen können. Ich hätte natürlich viel konsequenter die Herbergsstruktur nutzen können. Für dich auch nochmal der Hinweis, dass ich diese ganzen Herbergen in einer Google Map zusammengefasst habe, die du über meine Seite planetafk.com beziehen kannst und dir dann einfach abspeichern kannst und so viel leichter unterwegs nachvollziehen kannst, wo ist denn jetzt hier die nächste günstige Herberge. Das ist ein kleiner Service für dich an dieser Stelle. Wenn man eben sagen würde, man müsste da ein bisschen mehr Low Budget irgendwie rauskitzeln, dann könnte man das eben an der Stelle auf jeden Fall sehr gut tun. Und natürlich noch besser, wenn man dann ein Zelt hätte und sich vielleicht sogar auch traut, wild zu schlafen. Da bin ich mir allerdings gar nicht so sicher, also ob der Weg dann dafür so geeignet ist, weil dafür ist man dann einfach doch zu viel wirklich in der Zivilisation. Da gäbe es wahrscheinlich irgendwie Passagen auf anderen Wegen, die da irgendwie mehr für geeignet sind. Wie gesagt, da habe ich aber überhaupt keine Erfahrungswerte. Da müsste man mal jemanden fragen, der das vielleicht schon mal gemacht hat. Das allerletzte große Einsparpotenzial sind natürlich noch meine Fehlkäufe gewesen. Ich hatte da am Anfang in der ersten Folge, glaube ich, so sehr darauf geteased, dass ich da noch groß enthüllen würde, welche Dinge ich mir gekauft habe, die ja der absolute Schwachsinn waren und vor denen ich die Menschheit bewahren möchte. Es hat sich so alles ein bisschen auch im Laufe der Rekapitulation der ganzen Sache so ein bisschen relativiert. Also ich hatte als Beispiel dieses Outdoor-Camping-Besteck genannt. Ja, das kostete 17 Euro. Ich dachte halt damals, wenn man wandern geht, dann braucht man ja Outdoor-Besteck. Und habe dann eben mich nachher ein bisschen geärgert, dass ich da irgendwie Geld für ausgegeben hatte. Hatte es auch verpeilt, irgendwie zurückzuschicken und sowas. Aber trotzdem können einem natürlich Anwendungsfälle einfallen, wo es gut ist, so ein Besteck dabei zu haben, ne? Wenn man jetzt nicht wie ich den ganzen Tag immer Empanadillas irgendwie frisst, sondern stattdessen, weiß der Geier, Dosenravioli liebt oder sowas, dann lohnt sich natürlich so ein Besteck auch, ne? Oder bei mir eben ein aktuelles Thema, wenn man Probleme mit dem Zahn hat und eben nicht weiß, was man abbeißen kann, dann wäre es schon gut, wenn man irgendwie was dabei hat, womit man eben Nahrung auch mal irgendwie kleiner schneiden kann, damit man zwischendurch auch mal einen Apfel essen kann. Also ja, wie gesagt, es ist nicht ganz einfach so zu sagen, was jetzt kompletter Bullshit ist und was nicht. Für mich war es auf jeden Fall so, dass mein zweites Paar Schuhe, was ich mir gekauft hatte, was ich so dachte, ja, dann habe ich ein tiefes Paar und ein hohes Paar. Beide Male die Ultra Lone Peak waren das. Allerdings dann dieses hohe Paar irgendwie in so einer etwas mehr GTX-Variante, heißt das dann, glaube ich, ne, wenn die auch so ein bisschen wetterfester sind. Machen also so einen etwas outdoorigeren Eindruck noch. Die kamen alleine schon auf 140 Euro. Und das war ja wirklich so, dass ich dann, als ich auf dem Weg quasi aus der Haustür raus war und den Rucksack wieder aufzog und gerade zum Flughafen fahren wollte und merkte, Alter, wie schwer ist dieser Rucksack bitte sehr. Das kann im Leben nicht gut gehen und ich dachte, du schleppst jetzt hier die nächsten Wochen diese Schuhe mit und du wirst sie wahrscheinlich gar nicht brauchen. Dann habe ich sie wirklich, also so innerhalb von, ich habe die Tür nochmal aufgeschlossen, habe die Schuhe rausgenommen, habe die auf den Schrank gestellt und bin dann weggeflogen. Einfach so, bloß nicht nochmal drüber nachdenken. Die haben natürlich ziemlich zu Buche geschlagen. Dann muss ich sagen, dass der Regenponcho, den ich hatte, der war irgendwie unheimlich unpraktisch. Gut, sollte man natürlich, je nachdem wie das Wetter ist, trotzdem einen dabei haben. Aber, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich denke dann auch so, Gott, dann bist du halt nass. Also, ist halt immer doof, wenn du bis zum nächsten Tag nicht wieder trocken wirst. Ne? Also auch eine Abwägungssache. Ja, die Geschichte bei mir mit dem zweiten Schlafsack, also diesem Hüttenschlafsack, den ich dann so als Inlay noch hatte, der war natürlich komplett überflüssig und den hatte ich ja dann auch vor Ort aussortiert. Also da, den hat dann einfach quasi der Wind gekriegt. Dann hatte ich ja auf der Packliste auch noch erwähnt, dass für die meisten Leute eine Regenhose sinnvoll ist, dass wenn man eben längere Zeit durch den Regen geht und nicht nass werden möchte, das lässt sich ja anders quasi gar nicht verhindern. Ich weiß aber, dass ich diese großen Regenhosen zum Drüberziehen einfach total furchtbar finde und dass ich das Geräusch hasse, wenn die Beine da aneinander schlagen und sonst was, und hatte mir stattdessen dann so Gamaschen gekauft, die man dann eben sich so um die Schienbeine machen kann, damit man wenigstens da nicht so nass wird. Bis dahin geht ja der Poncho und darunter hast du dann diese Gamaschen und muss sagen, die hatte ich einmal an und die waren genauso nervig und also irgendwie unhandlich und dauert dann auch immer lange, die wieder an- und auszuziehen und sowas. Also weiß gar nicht, wo die mittlerweile sind, aber auf jeden Fall liegen sie nicht bei der Ausrüstung, die ich dann nochmal mitnehmen würde. Dann hatte ich mir noch ganz viele andere Sachen geholt. Irgendwie ein großes Erste-Hilfe-Set, was eigentlich dann viel zu groß war, um das mitzunehmen. Ich hatte mir einen schönen Patch gekauft, den ich mir auf dem Rucksack machen wollte. Da bin ich nicht zugekommen. Ich habe Outdoor-Seife geholt, einfach nur, um dann nachher festzustellen, dass ich den Geruch überhaupt nicht mag. Und was soll ich jetzt Seife mitnehmen, wo ich den Geruch nicht mag und sowas. Da hatte mir irgendwie noch einen neuen Jack Wolfskin Kulturbeutel gekauft, weil ich den schön fand. Eine zweite Packung Hirschtalcreme und sowas. Also lauter so Sachen, wo man aber, um ehrlich zu sein, auch einfach oft hier irgendwie dann in der Vorbereitung zu Hause sitzt und weil man auch Lust hat, sich mit der ganzen Thematik zu beschäftigen, dann so wild irgendwie ein bisschen online shoppend irgendwie rumklickt und ich finde, dafür habe ich es jetzt gar nicht mal so übertrieben. Ich komme auf 231 Euro Blödsinn, wobei ich allerdings natürlich auch sagen muss, dass zum Beispiel das zweite Paar Schuhe, ich ja trotzdem froh bin, dass ich das habe und das hier für andere Sachen benutzen kann, aber eben für die Reise war es überflüssig und genau. Ich habe das jetzt so noch nicht so richtig erlebt bei Leuten, die ich in der Zwischenzeit kennengelernt habe, die dann auch den Camino gegangen sind, dass die einmal einkaufen waren und alles genau so hatten, wie sie das brauchten und wiedergekommen sind und gesagt haben, das war einfach genau perfekt so. Ne? Also es gehört halt auch dazu, ein bisschen Blödsinn zu kaufen. Aber ja, vielleicht behält man sich das einfach ein bisschen im Kopf, dass da, wenn man Geld sparen möchte, da liegt auch noch die ein oder andere Möglichkeit. Also nochmal ganz zum Abschluss, die Reise an sich, eben Flüge, Übernachtung und Essen, alles von einer etwas einfacheren Kategorie, kam ich dann auf 1200 Euro, Anschaffung 1000 Euro und eben gerade der letzte Posten geht dann natürlich im Idealfall, wenn man es dann nochmal macht und seine Sachen schon zusammen hat, halt quasi auf null runter und man kann sich dann eben nur mit den Reisekosten beschäftigen. So zumindest die Theorie. Die Praxis sieht dann meistens so aus, dass man dann doch nochmal vielleicht den, ja, in meinem Fall, ich hole mir dann jetzt doch einen eigenen Schlafsack oder sowas oder man denkt, ach, vielleicht doch nochmal ein paar neue Merino-T-Shirts oder weiß ich nicht was. Also es fallen einem dann auch in der nächsten Vorbereitung wieder Sachen ein, wo man Geld ausgeben kann, aber man kann es dann wenigstens so steuern für sich, wie es passt.
Was würdest du das nächste Mal anders machen?
Also es gibt bestimmt ein paar Dinge, die ich anders machen würde. Ich muss aber sagen, dass ich fürs erste Mal total zufrieden war. Also es waren jetzt keine so Fails dabei, dass ich denke, oh, das jetzt machst du einmal so eine Sache und jetzt hast du an das und das nicht gedacht oder so. Ne? Also klar, ich hätte mich ein bisschen mehr über das ein oder andere Foto noch gefreut, wenn man sich die nachher durchguckt und denkt, ach, da war doch noch diese eine Stelle, warum hast du das denn nicht fotografiert oder sowas. Ja, okay, klar, aber das ist ja auf jeder Reise vielleicht irgendwie auch ein bisschen so. Was ich mir so ein bisschen gedacht habe, wo man eben jetzt so pilgerspezifisch irgendwie anders mit hätte umgehen können, wäre in meinem Fall gewesen, dass ich auf jeden Fall, gerade wenn ich an meine Erstausstattung denke, gerne weniger eingepackt hätte und ja, vielleicht dann das gelöst hätte, indem ich etwas mehr gewaschen hätte oder so. Obwohl, ja, auf der anderen Seite gab es ja auch oft das Problem, dass ich gewaschen habe und dann wurden die Sachen nicht richtig trocken und so. Ne? Also weniger einpacken kann man natürlich auch, wenn die Sachen, die man hat, entweder ja leichter sind oder besser zueinander passen. Ne? Ich habe so ein, ja, ich habe mal irgendwann so einen ganz guten Tipp gehört von jemandem, der irgendwie auch so ein Travel-Profi war und sagte, am Anfang der Reise überlegt er sich oder kurz vor der Reise überlegt er sich halt, was das eine Kleidungsstück ist, auf was er irgendwie am meisten Lust hat im Urlaub oder auf der Reise oder was er am dringendsten braucht oder sowas, ne? Und legt das dann quasi in die Mitte und guckt, dass alle anderen Kleidungsstücke, egal in welcher Kombination, dazu passen, weil das halt dann auch bedeutet, dass die anderen Kleidungsstücke eben auch zueinander passen und man jetzt nicht ja, irgendwie Farbkombinationen mitnimmt, die man sowieso nicht zusammen anziehen kann und dann oft irgendwie im Urlaub vor den Sachen steht und sagt, ich habe nichts anzuziehen. Genau, das ist natürlich auf so einer Pilgerreise, hat man halt sowieso nicht irgendwie den großen Schrankkoffer dabei, obwohl, na, ich muss sagen, ich habe es versucht. Ja, das wäre auf jeden Fall so ein Ding, wo ich sagen würde, da gehe ich nochmal dran und schaue nochmal, wo ich da auch einfach Gewicht irgendwie aus der Sache nochmal rauskriege, weil ich schon gemerkt habe, ja, man kann auch mit 12, 13 Kilo auf dem Rücken irgendwo hingehen. Das machen ja Leute, die dann irgendwie mehr Outdoor-Sachen dabei haben oder so, eventuell auch. Aber wenn man jetzt eh schon das Gefühl hat, man macht da irgendwie eher so einen ganz langen Spaziergang, dann ist natürlich jedes Kilo, was man weniger auf dem Rücken hat, auch ja, der Laune einfach direkt sehr zuträglich. Eine andere Sache, die ich sehr gerne anders machen würde, ist mich anders zu ernähren. Ich habe es ja gerade schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Und zwar nicht einfach jeden Tag Empanadillas zu essen. Ich habe nachher wirklich so gedacht, ich hatte so ein bisschen darüber gesprochen, dass ich in Santiago auf einmal Lust bekam, mir ein Tattoo stechen zu lassen. Und wahrscheinlich hätte ich die Reise in einem Symbol zusammenfassen müssen, dann wäre es wahrscheinlich nicht der gelbe Pfeil oder die Jakobsmuschel gewesen, sondern so ein Empanadilla. Da würde ich vielleicht schauen, ob man sich da nicht auch mal zwischendurch ein bisschen vitaminreicher und ja, etwas ausgewogener vielleicht ernähren könnte, weil ich hatte ja auch am Anfang so das Ziel formuliert, dass ich sagte, ich möchte, ich weiß gar nicht mehr, was ich da gesagt habe, 4 oder 7 Kilo abnehmen oder sowas. Da kann ich auf jeden Fall sagen, das hat nicht funktioniert. Komisch. Jetzt würden natürlich Menschen sagen, die mir gegenüber sehr wohlgesonnen sind, ja, du hast ja auf der Reise auch Muskelmasse aufgebaut und die wiegt ja auch viel mehr und sowas. Da muss ich leider sagen, ich habe da kürzlich einen Vortrag drüber gehört von jemandem, der dann eben erklärt hat, dass das so auch nicht ganz stimmt. Aber ja, gut, ist auch wieder ein ganz anderes Thema. Es ist einfach so, dass wenn man sich den ganzen Tag so Weißmehltaschen gefüllt mit den geilsten Sachen und Bier irgendwie reinhaut, da kann man auch seine 23 bis 28 Kilometer am Tag gehen. Da kommt man dann trotzdem nicht viel dünner wieder. Trotzdem muss ich natürlich sagen, dass ich mich viel besser gefühlt habe, als ich wieder gekommen bin. Also mein Lendenwirbelbereich, wo ich ab und an dann irgendwie schon mal Probleme mit habe, wenn ich hier einfach viel zu lange oder viel zu viele Tage immer nur im Schreibtischstuhl sitze, der war irgendwie besser, ne? Der hatte irgendwie sich ein paar Monate irgendwie gar nicht gemeldet. Ich hatte schon den Eindruck, dass ich an manchen Stellen auch ein bisschen straffer war als zu der Zeit, als ich losgegangen bin. Ich fühlte mich in einer sehr guten körperlichen Verfassung. Ich fühlte mich sehr ausgeruht, ja, obwohl das ja jetzt auch nicht irgendwie alles komplett unanstrengend war. Aber man merkt dann wirklich einfach, wie so eine richtige Grundfitness irgendwie wieder zurückkommt, ne? Insofern kann ich auch gar nicht sagen, dass es eben aus physiologischer Sicht jetzt irgendwie kein erfolgreiches Projekt gewesen wäre, nur hätte ich eben zusätzlich noch abnehmen wollen, vor allen Dingen in der Größenordnung davon ein paar Kilo oder sowas, dann hätte ich auf der Reise auch ein bisschen eben auf die Ernährung besser achten müssen. Da kommen wir auch noch zu einem Punkt, den ich auf jeden Fall anders machen würde, nämlich ich hatte das in den Tagebuchfolgen so ein bisschen ausgespart. Es ist ein etwas unangenehmes Thema, aber durch diese schlechte Ernährung, also ich sag mal so, ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, das nächste Mal auch ein bisschen Abführmittel mitzunehmen. Und die letzte Sache, die ich mir vorgenommen habe, die ich gerne noch mal anders machen würde, ist, dass ich, während ich mit Menschen spreche, einfach noch viel schneller nach dem Namen frage. Und ich habe mich dann oft so aus so einer vornehmen Zurückhaltung heraus dagegen entschieden zu fragen, ob wir ein gemeinsames Foto machen. Bei Leuten, die auch den Camino gegangen sind, habe ich das in der Regel gemacht, aber eben selten, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einer Gastmutter oder einem Gastvater war oder eben mich auf der Straße mit Menschen unterhalten habe und mit denen irgendwie gescherzt habe oder sowas, ne? Dann hätte ich, glaube ich, da doch noch gerne das ein oder andere Erinnerungsfoto und auch den ein oder anderen Namen dazu vielleicht noch in meinem Notizbuch gehabt. Wollen wir das einfach dann die Erinnerung später an diese Begegnung auf jeden Fall erleichtert. Und ich glaube, da hätte ich nächstes Mal auf jeden Fall etwas weniger scheu, dass ich so denke, ach, die Leute, die hier wohnen, die sind ja so wahrscheinlich sowieso genervt von oder sowas. Also das wäre noch so eine Sache, die ich vielleicht anders machen würde.
Und was hat es dir jetzt gebracht?
Ja, kommen wir mal zu der Frage, was hat es denn eigentlich gebracht? Was habe ich damit erreicht? Und zur Bewertungsgrundlage würde ich dann vielleicht einfach nochmal so die Situation heranziehen, dass es mir nicht besonders gut ging, als ich mich entschieden hatte, den Weg zu gehen und dass ich mir davon versprochen hatte, eben Menschen zu treffen und ja, irgendwie so ein bisschen innerlich irgendwie gestärkt aus der ganzen Geschichte rauszugehen und dazu noch ein paar neue Eindrücke zu sammeln. Und da muss ich sagen, also unter den Gesichtspunkten würde da mal ganz oben auf der Liste auf jeden Fall der Länderpunkt aus Portugal stehen, ne? Weil, wie gesagt, ich war vorher nicht in Portugal. Ich bin jetzt auch kein Mensch, der hier zu Hause irgendwie die Weltkarte freirubbelt, aber ich freue mich trotzdem immer, wenn ich eben dementsprechend mit einer irgendwie neuen Erfahrung irgendwie aus einem Urlaub nach Hause kommen kann. Und was ich auch erreicht habe, ist, dass ich mir eine ganz neue Art des Reisens damit eigentlich freigespielt habe. Ich bin generell jemand, der gerne sehr unterschiedlich reist. Ja, also ich kann mit der Partnerin alleine zusammenreisen und mich irgendwo in ein kleines Häuschen einmieten oder in ein Apartment oder sowas. Ich mag das mit mehreren anderen Leuten als eine Art Kleingruppe oder Gruppe zu fahren und eben gemeinsame Dinge zu machen. Und ich mag das aber halt auch total gerne, sich ab und zu mal alleine zum Beispiel eine Stadt anzugucken oder sowas. Ich hatte einen kleinen Reiseabschnitt in Thailand, den ich alleine bereist habe und habe danach angefangen, mir auch ein paar europäische Großstädte und sowas halt irgendwie alleine anzugucken und so. Es ist irgendwie schon auch eine Art des Reisens, die für mich dann auch schon stattgefunden hat, aber nicht in dieser Kombination mit wirklich irgendwie 2 Wochen Urlaub zu machen und den halt erstmal alleine anzufangen. auf die Art und Weise durch die Gegend zu laufen und Menschen zu treffen und eben ganz viele andere Leute zu treffen, die auch irgendwie alleine sind und irgendwie dadurch einen ganz anderen Austausch zu haben oder sowas, hat mir einfach gezeigt, dass es eben Reiseformen gibt, die man ja eben auch alleine sehr gut machen kann. Und was ich mir gleich Bonus noch mit dazu freigespielt habe, waren Hostels. Ich habe zwar auch vorher schon mal in einem Hostel geschlafen und sowas, aber hatte da eigentlich auch so jetzt zumindest, ich bin jetzt 44 Jahre alt und muss sagen, dass ich da so eigentlich seitdem ich irgendwie über 30 war, irgendwie Berührungsängste mit und habe das irgendwie immer so ein bisschen kategorisch für mich ausgeschlossen und muss sagen, dass zumindest so auf dem Camino es halt auch wirklich ja, sehr angenehm war. Ich war angenehm überrascht von dem Standard, den die mittlerweile irgendwie heute haben. Das natürlich dann gerade auf so einer Reise, wo dann nicht nur 20 bis 24-Jährige in so einem Hostel sind, sondern halt eben auch Menschen meines Alters und sich das irgendwie alles ein bisschen durchmischt oder sowas, muss ich sagen, war das irgendwie eine ganz, ja, wirklich eine ganz, ganz angenehme Art, untergebracht zu sein und dabei dann eben noch mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Insgesamt freue ich mich so in der Rückschau sehr darüber, wie die ganzen Begegnungen stattgefunden haben. Ich habe das ja auch immer wieder so in den Tagebuchfolgen erwähnt oder so ein bisschen hervorgehoben, wie toll ich die Gespräche fand. Ich habe da leider sehr wenig draus zitiert, ne, weil ich eben nicht so indiskret sein wollte, weil ich eben ja nicht geplant hatte, irgendwie den Podcast zu machen und meine GesprächspartnerInnen dann auch dementsprechend irgendwie schon darauf vorbereitet hatte und sowas. Also deswegen blieb mir leider nicht viel anderes übrig, als oft so ein bisschen an der Oberfläche einfach zu sagen, dass die Gespräche sehr tief waren. Aber das ist halt auch wirklich eine Sache, die mir sehr in Erinnerung bleibt, dass die Gespräche an einem anderen Punkt starten und weniger um ja, Status und Randerscheinungen des Alltags abzuklopfen oder sowas geht. Ne? Ich meine, klar, man fragt auch mal, was jemand beruflich macht oder sowas, aber das ist dann oft nicht der Gesprächsinhalt. Mir als jemand, der jetzt nicht so ganz auf Smalltalk steht, hat das auf jeden Fall sehr gut gefallen. Mir ist aufgefallen, in welcher Häufigkeit ich dann doch irgendwie in Bewertungen falle. Also ich hatte mir das vorher ein bisschen zum Vorsatz gemacht, dass eben bei anderen Leuten, wenn ich da Dinge beobachte, eben nicht immer in die Bewertung zu gehen und zu sagen, die machen das aber falsch. Ne? Also es gab da ja so Beispiele wie, dass wenn Menschen den Weg irgendwie nicht alleine gehen, sondern zu zweit oder zu fünft oder zu noch größeren Gruppen und die ganze Zeit am Quatschen sind oder Menschen, die ganze Zeit irgendwie Kopfhörer drin haben und oder irgendwie nur rasen und das irgendwie den Eindruck macht, die genießen das alle gar nicht oder ja, also ich kam zwischendurch zum Glück immer wieder an einen Punkt, wo ich dann auch das wirklich so ein bisschen reflektiert habe und mir dann immer sehr genau vorgenommen habe, mir zu sagen, jeder geht den Weg auf seine Art und Weise und es ist auch, ne, selbst für Menschen, wo ich denke, ach guck mal, du wärst eigentlich fit genug, den Rucksack selber zu tragen und machst ja aber Gepäcktransport und bist damit so eingeschränkt, ne, weil du dich ja gar nicht so richtig entscheiden kannst, wo halte ich denn heute Abend an oder sowas, ne, sondern dass ja immer alles schon irgendwie so vorgeplant sein muss oder sowas. Ja, mein Gott, dann ist es halt so. Jeder macht den Weg zu seinem Weg und jeder macht aus diesem Weg auch für sich ein kleines Abenteuer. Ich glaube nicht, dass jemand diesen Weg geht und sagt, ich möchte da gerne möglichst wenig irgendwie erleben und möglichst wenig Herausforderungen haben und ja, keine Ahnung, ich lass mich am besten noch die Hälfte der Strecke mit dem Taxi fahren oder das macht ja keiner, dann würde man ja woanders Urlaub machen, sondern die Leute suchen sich die Herausforderungen vom Jakobsweg für sich aus, die für sie passt. Und ich glaube, dass das unterm Strich dann auch wirklich alle so sehen und einsehen, führt dann auch dazu, dass ja untereinander auch so eine große Wertschätzung zu finden ist. Ja, und was mir dann eben noch sehr in Erinnerung geblieben ist, ist diese ganz andere Erfahrung des Zeitempfindens. Ne? Also erstens so auf dem Weg schon zu merken, dass die Strecke sich irgendwie in so unterschiedliche Zeitzonen aufgeteilt hat und ich wirklich so, während ich unterwegs war, immer schon so dachte, krass, es fühlt sich jetzt wieder an wie ein anderer Urlaub als der, den ich in den letzten 3 Tagen gemacht habe. Was natürlich da aber auch noch ein bisschen damit zu tun hatte, dass sich die Landschaft und das Wetter verändert haben. Aber dieses Gefühl dann eben zu haben, ich bin jetzt 2 Wochen gegangen und fahre jetzt wieder zurück zum Ausgangsort und der fühlt sich wirklich also 1000%ig so an, als wäre das, als wäre ich da vor einem Jahr oder sowas losgefahren. Also es war mir unbegreiflich zu sagen, dass das jetzt irgendwie nur 2 Wochen her war. Das ist, ja, das ist schon wirklich irgendwie krass gewesen. Macht einem auch ein bisschen Angst in dem Augenblick, aber es hat mir einfach gezeigt, wie Gutes ist, da Kraft und Ressourcen und sowas in eine Strategie vielleicht zu stecken, die dafür sorgt, dass man eben durch erlebbare Dinge versucht, seine Lebenszeit ein bisschen zu maximieren. Und zwar nicht quantitativ, ne, wenn man von Lebenserwartung ausgeht, das sollte dann vielleicht dann auch gar nicht nur eine Zahl sein, sondern dass man auch sagt, man holt aus den quantitativen Tagen, die man hat, dann vielleicht auch einfach ja was Passendes für sich raus. Ja, mental hat sich der Weg auf jeden Fall auch gelohnt. Ich habe wieder viel mehr Vertrauen gespürt, also in mich, aber auch in die Dinge, die von außen kommen, und habe nicht immer gesagt, alles, was von außen kommt, ist immer schlecht und es will mir immer was Böses oder so, sondern ja, habe da einfach so richtig gut wieder ins Vertrauen gefunden. Ich konnte meinen eigenen Bedürfnissen gegenüber wieder ehrlich sein, ne, weil du auf dem Weg natürlich auch damit einfach gnadenlos konfrontiert bist, dass du, wenn du müde bist oder hungrig, um mal bei diesen einfacheren Sachen irgendwie anzufangen, oder ne, wenn es dann nachher so in die Richtung geht, dass du sagst, ach jetzt, ich bräuchte jetzt mal wieder jemanden, mit dem ich mich unterhalten kann oder sowas. Ne, und also ja, genau. So seinen eigenen Bedürfnissen gegenüber ehrlich zu sein, das hat sich auf jeden Fall auch wieder gebessert. Und ein anderer Punkt war, dass ich gemerkt habe, dass es mir sehr leicht gefallen ist, mich morgens auf positive Dinge zu freuen und irgendwie auch so in einen ungeplanten Tag zu gucken und zu sagen, ich bin mir noch nicht sicher, was es ist, aber irgendwas wird mir heute wieder begegnen, was bestimmt irgendwie cool ist. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, auch wenn ich noch nicht weiß, was es ist. Und ich habe wieder gelernt, ein bisschen nach Hilfe zu fragen und Entscheidungen zu treffen. Das war ja wirklich also ein ganz großer Benefit, den ich da mitgenommen habe. So in Folge 4 war es, glaube ich, die ellenlange Entscheidung, ob ich denn jetzt den Küstenweg oder den Zentralweg gehe und ja die ganze Zeit irgendwie alles gegeneinander abwäge und immer wieder versuche, da kognitiv die allerbeste Entscheidung zu treffen und irgendwann einfach merke, es geht so nicht, sondern es muss jetzt eine Entscheidung getroffen werden und dann nachher festzustellen, das Schwierige ist ja gar nicht, mit der Entscheidung klarzukommen, sondern das Schwierige ist einfach vorher sich einfach nur zu sagen, Augen zu und durch. Und ja, und das nach Hilfe fragen, na gut, jetzt war ich zum Glück nicht in Momenten, wo ich irgendwie einer größeren Gefahr irgendwie ausgesetzt war, aber auch nach diesen Kleinigkeiten zu fragen und so ist etwas, was auf dem Jakobsweg wieder normaler wird. Und das Krasse ist, dass man merkt, wie oft Leute auf Dinge eingehen, wenn man sie danach fragt. Könnte natürlich jetzt auch so eine Superschurkenfähigkeit werden und man wickelt einfach irgendwie jetzt immer alle um den Finger. Aber das mal wieder so in so einem Zeitraum von 2 Wochen irgendwie festzustellen, wie gute Dinge einem begegnen, wenn man einfach offen und ehrlich irgendwie darüber spricht, hallo, ich bin der und da, ich brauche gerade das und das, können Sie mir helfen? Und dann wird halt nicht gesagt, ja, wer bist du denn oder sowas, ne, sondern ja, weiß ich nicht, dann sucht man halt direkt zusammen irgendwie nach einer Lösung oder sowas. Und das dachte ich so, ja, das müsste doch hier eigentlich auch funktionieren. Und dazu passt dann auch so der letzte Punkt, den ich mir dazu aufgeschrieben hatte, nämlich, dass ich mir eben da auch vorgenommen hatte, so für zu Hause hier wieder etwas sichtbarer für andere zu sein und auch ja, mehr auf andere zuzugehen, für das Zusammensein mit anderen Leuten und für die Kommunikation und so überhaupt verfügbar zu sein. So gesehen muss ich sagen, habe ich da eigentlich wirklich, ja, glaube ich, schon eine ganze Menge irgendwie rausgezogen, dafür, dass es ja eigentlich auch dann nur ein Urlaub oder, wie ich das erwähnt hatte, ja auch nur ein relativ langer Spaziergang ist. Ich glaube, dass ich losgegangen bin und gesagt habe, ich erwarte erstmal nicht die großen Effekte und die großen Erkenntnisse und die großen Dinge, die sich von alleine irgendwie auf dem Weg dann ändern oder ergeben oder sowas. Ich glaube, das ist tatsächlich gar nicht so doof gewesen. Das würde ich ja euch vielleicht sogar auch empfehlen. eben nicht davon auszugehen, was andere Leute erzählen, was der Weg mit ihnen gemacht hat, sondern das für sich einfach auf sich zukommen zu lassen. Und ja, vielleicht war es am Schluss dann auch einfach nur irgendwie eine schöne Reise. Ich glaube, umso überraschter kann man davon sein, was der Weg dann wirklich in einem bewegt. Und ich hatte dazu in einem Harpe Kerkeling-Interview ein schönes Zitat eben zu seiner Rückschau auf seinen Camino halt irgendwie gehört. Und da sagte er, dass er, als er wiedergekommen ist, eigentlich so das Gefühl hatte, es hätte sich alles nur so um so ein paar Grad geändert. Ne? Also irgendwie so um so, wenn man sich so einen Kompass nimmt, so um so 2 Grad vielleicht wäre er von da aus in eine andere Richtung gegangen. Und das mag einem dann in dem Augenblick nicht viel vorkommen, aber er sagte, rückblickend auf seine ganze Lebensspanne gesehen, hätte sich eben dadurch doch fast sein ganzes Leben verändert. Und ich glaube, so auf die Art und Weise habe ich dann auch gesagt, möchte ich vielleicht gerne meine Entscheidungen oder sowas bewerten und nicht immer sagen, ach, es muss immer der große geplante Wurf sein, sondern da an der Stelle darf einem dann vielleicht auch das Herz oder das Bauchgefühl dann vielleicht mal recht geben. Und man macht Dinge, die vielleicht nur 2 Grad Veränderungen bewirken und ja, am Schluss doch ganz schön was für einen machen.
Würdest du es wieder machen?
Ja, gutes Stichwort. Ob ich das wieder machen würde? Absolut. Und ich sag's euch, wie es ist. Übermorgen ist Abflug. Es war anders geplant. Ich hatte irgendwie ganz andere Urlaubspläne dieses Jahr, wollte ganz andere Dinge tun und es hat sich in einer kleinen Verkettung dann eben so ergeben, dass ich jetzt ein bisschen Zeit habe. Es ist Mai 2026. Ich hatte vorher eine Freundin online dabei verfolgt, wie sie den Weg gegangen ist. Hab selber wieder Sehnsucht bekommen und genau, als dann eine andere Reiseoption kurzerhand sich etwas in Luft aufgelöst hat, habe ich dann gesagt, jetzt sofort Flüge buchen und ab nach Portugal. Ich gehe also nochmal den Camino Portugues. Ich hatte erst ein bisschen überlegt, ob ich vielleicht den Primitivo versuche. Hab mir aber dann gedacht, also dafür sollte ich dann vielleicht auch doch nochmal ein bisschen trainieren oder so. Also da hätte ich auf jeden Fall noch ein bisschen Respekt vor. Da bin ich, glaube ich, gerade nicht in meiner sportlichen Hochphase. Und hab mir dann einfach gedacht, ach komm, was denkst du jetzt lange drüber nach? Mach den Camino Portugues nochmal und geh diesmal zentral. Mit dem hatte ich ja sowieso noch eine kleine Rechnung offen und habe dann gedacht, ach komm, dann mach das doch. Hast du auf jeden Fall irgendwie auch eine Möglichkeit, die beiden Wege danach mal ordentlich miteinander zu vergleichen. Und ich habe die Reise jetzt so geplant, dass ich eventuell, also zumindest wieder mit der Option hinten dran, eventuell doch noch dann bis Finisterre zu gehen. Es ist alles ein bisschen knapper kalkuliert, also ich werde mich dann wahrscheinlich auch ein bisschen dazu zwingen, irgendwie mehr Kilometer pro Tag zu machen. Es kann aber natürlich auch einfach so sein, dass ich zwischendurch dann merke, ich habe irgendwie Schmerzen, keine Lust, was auch immer. Und die Reise dann irgendwie ganz anders wird, aber wenn alles so funktioniert, wie ich mir das jetzt auf diesem relativ sportlichen Etappenplan so ein bisschen notiert habe, dann würde ich eben dieses Mal bis Finisterre gehen. Das sind von Santiago aus dann nochmal so, ich glaube, rund 90 Kilometer oder ein bisschen mehr bis an die Atlantikküste. 3 bis 4 Etappen. Die erste Erwähnung findet das im 12. Jahrhundert und es galt eben damals als Ende der Welt. Das ist so Cap Finisterre, das heißt, oder manchmal, es wird auch Fisterra gesprochen, beziehungsweise geschrieben. Das ist dann, glaube ich, die galizische Variante oder so. Setzt sich eben zusammen aus den quasi Worten Finisterra, also dass die Welt dort zu Ende ist. Alternativ könnte man vorher auch nach Muschia abbiegen, wenn das so ausgesprochen wird. Ich hoffe es. Beziehungsweise man kann auch beides miteinander verbinden. Dann wären es, glaube ich, 120 Kilometer. Das werde ich dieses Mal auf jeden Fall nicht schaffen. Aber naja, mal schauen. Ich lasse mich überraschen. Vielleicht hänge ich auch am Ende einfach wieder nur in Santiago rum. Das bedeutet für uns aber, dass wir uns dann auch bestimmt wieder hören, weil ich könnte mir zwar vorstellen, dass die nächste Staffel dann nicht so ausgiebig wird und eben auch nicht ja diese ganzen Infos irgendwie bereithält, wie man jetzt wo was machen kann und wahrscheinlich auch nicht so ausgiebige Tagebuchetappen irgendwie haben wird, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ich mich auf jeden Fall nochmal zum Beispiel mit einer kleinen Vergleichsepisode des Zentralwegs und des Küstenwegs irgendwie zurückmelde und habe auch noch ein paar andere Ideen, von denen ich euch gerne erzählen würde und vielleicht auch von anderen Reisen, die ich schon gemacht habe. Es wird immer ein bisschen auch darauf ankommen, wie viel Arbeit ich mit anderen Dingen habe und wie viel Zeit ich habe, mich hier irgendwie drum zu kümmern. Ich hätte zum Beispiel total Lust, auch mal eine Q&A-Folge zu machen. Also wenn ihr Fragen irgendwie rund um diesen ganzen Themenkomplex Jakobsweg oder sowas habt oder auch, keine Ahnung, andere Fragen, die euch interessieren, dann schickt mir die gerne an info@planetafk.com oder eben über meinen Instagram-Kanal planetafk.podcast. Und weiß ich nicht, auch wenn ihr einfach nur Lust habt, irgendwie ein Feedback zu schicken, es ist manchmal ein bisschen komisch, wenn man dann hier so alleine irgendwie vom Mikro sitzt und man denkt, wer hört das denn jetzt wohl eigentlich gerade oder sowas. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch gerne einfach mal nur ein Hallo rüber schicken. Du kannst auch gerne noch meine Internetseite planetafk.com weiterempfehlen. Die ist noch im Aufbau, aber da gibt es eben schon ein paar von den Extras, die eben auch Einsteigern auf dem Weg vielleicht ein bisschen helfen können. Ja, und ansonsten bin ich total gespannt darauf, was hier dann noch weiter passieren wird und hoffe einfach, dass wir uns wieder hören und freue mich darauf, irgendwann mit dir wieder unterwegs zu sein. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis ganz bald. Buen Camino.
Planet AFK, der Pilgerpodcast für Einsteiger. Von und mit Nicola Platzek. Alle Infos und Extras findest du auch unter www.planetafk.com.